Herrn. Wir sind im Haus Gottes und wir freuen uns auch diesen Sonntag wieder in der Gegenwart Gottes zu verbringen. Und ich habe heute eine gute Botschaft. Vielleicht im ersten Augenblick, wenn du das hörst, ist vielleicht etwas Schreckliches, aber der Monat November ist sowieso ein Totenmonat. Da ist alle Heiligen, alle Seelen, Totensonntag, Volkstrauertag, Ewigkeitssonntag, ach was weiß ich, lauter Trauertage. Mein Thema heute ist etwas gegen den Tod, aber ich möchte die Botschaft Jesu bringen, wo Jesus den Leuten hier sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Komm und folge mir nach. Das wird die Predigt sein von heute. Eine Aussage Jesu. Den Juden war das ein Schock, als Jesus sagte, lass die Toten begraben. Man soll ja Vater und Mutter ehren, man soll seine Toten würdig beerdigen und so weiter. Aber Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten liegen. Komm und folge mir nach. Hier ist eine geistliche Botschaft, was Jesus uns sagen möchte. Ja, nicht nur, dass wir die Toten würdig beerdigen, nein, wir sollen uns von den Toten lösen und eine ganz andere Sicht über die Toten haben. Denn unsere Toten sterben nicht, sie leben. Sie gehen nur in eine andere Dimension über. Lass die Toten ihre Toten begraben. Wir, diejenigen, die nicht an die Auferstehung glauben, die sollen es stehen lassen. Die sollen wir stehen lassen, um die sollen wir uns nicht kümmern. Wir sollen nur um die Menschen kümmern, die an das Jenseits glauben, an das, ja, an das Auferstehungsleben, an das andere Leben. Was Jesus hier sagt, ja, das ist nichts für die Christen, für die wahren Gläubigen. Das ist nur für tote Religionen, die sich nur mit dem Tod beschäftigen. Ewigkeitssonntag, Trauertag, Volkstrauertag. Wir Christen trauern nicht. Wir wissen, wo unsere Lieben sind. Ich bin in Moskau, da esse ich in einer Familie. Wir sind in einer Familie eingeladen zum Mittagessen. Und dann hängt ein Mann an der Wand ein Bild, ein großes Bild, dann sage ich, wer ist das? Das ist mein Mann. Dann frage ich die Schwester, wo ist dein Mann? Bei Jesus. Und das nächste Mal sind wir wieder woanders, auch wieder, da sind so viele Witwen in der Gemeinde, in der Untergrundkirche damals, durch Gefängnis und Verfolgung und so weiter, die haben ihr Leben gelassen. Wo ist dein Mann? Bei Jesus. Unsere Toten sind bei Jesus, sie sind bei Gott, wenn sie den guten Kampf des Glaubens gekämpft haben, Glauben gehalten haben, sie sind bei Jesus. Die müssen gar nicht traurig sein, ja, wir haben unsere Menschen, lieben Menschen verloren, da ist eine Lücke da, aber die Lücke wird sich schließen, so wie eine Wunde heilt, so heilen auch die Lücken. Was Jesus sagt, lass die Toten in der Toten begraben. Christen, ja, sie leben weiter, sie funktionieren weiter, aber tote Christen, die müssen Angst haben. Wie geht's mit meiner Ewigkeit weiter? Ich habe gestern darüber gesprochen, dass wir keine Angst vor der Zukunft haben müssen. Die Zukunft ist bei uns gesichert, gedeckt durch Jesus Christus. Wir haben eine Lebensversicherung. Halleluja. Wir haben eine Ewigkeitsversicherung durch Jesus Christus. Das Wort Jesu von den Toten, ja, dass man sie begraben lassen soll, die sollen sich selber begraben, die sollen nicht selber gucken, wie sie weiterkommen. Es ist nicht mehr unser Problem. Du wirst wieder ein bisschen schockiert sein, was ich heute sage. Gott hat mir einige Gedanken aufgeschlossen und ich möchte einfach weiterbringen. Aber was Jesus hier zuerst mal sagte, lass die Toten ihre Toten begraben, das ist Bruch mit der Tradition, Bruch mit der ganzen Rücksichtnahme. Ja, was ist mit unseren Toten? Wenn ich in Mexiko bin oder dort in Mexiko mit Leuten in Mexiko die Beerdigung mal miterlebe, die tanzen auf dem Friedhof, die machen eine große Mahlzeit, die machen ein Fest, für die ist der Tod ganz was anderes, als was für uns ist. Ja, wir sollten den Tod richtig verstehen. Was ist der Tod für uns wirklich? Es ist nur ein Übergang. Ein Übergang von diesseits ins Jenseits. So wie die Geburt ein Eintritt in diese Welt ist, so ist der Tod ein Austritt aus dieser Welt. Das ist alles, nicht mehr und nicht weniger. Aber wenn wir das richtig verstanden haben, dann werden wir uns vor dem Tod nicht mehr fürchten. Jesus setzt hier schroff über die ganze Tradition, über die ganze Pietät hinweg, über die ganzen Sitten, über das ganze Gesetz hinweg, über die ganzen familiären Bindungen hinweg und sagt, lasst die Toten ihre Toten begraben. Wir sollen unsere Toten würdig begraben. Also ich bin dafür, dass man unsere Toten nicht wie ein Hund verscharrt irgendwo, dass man wirklich Andenken Gott übergibt und Gott in die Hände legt. Denn wir sollen auch das, was Erde ist, soll Erde werden, was Staub ist, soll Staub werden und was von Gott ist, das soll zu Gott zurückgeben. Das hat Jesus hier nicht gemeint. Jesus hat nur gemeint, lass die Ungläubigen ungläubig bleiben. Entschuldigung, wenn ich das so sage, das ist sehr schockierend. Jesus sagt seinen Jüngern einmal, wer nicht absagt allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Und dazu gehört auch die Familie. Ja, heutzutage ist es so eine Sitte, wenn Gäste kommen, dann gehen die Leute nicht in den Gottesdienst. Wir haben sowas gehabt, lange Zeit. Meine Verwandten, die kamen immer zu uns, immer Sonntagvormittag, wenn wir in den Gottesdienst wollten. Da musste meine Frau zu Hause bleiben und die Gäste bewirten. Und wir haben gesagt, das reicht uns, wir machen nicht mit. Wir werden die Gäste nicht bewirten am Sonntag. Sonntag ist der Tag des Herrn. Wir gehen in den Gottesdienst. Und was machen meine Verwandte? Die sitzen auf der Treppe und warten, bis wir nach dem Gottesdienst nach Hause kommen. Da haben sie eine Lektion gelernt für den Rest ihres Lebens. Und die kamen nie mehr am Sonntagvormittag, wenn wir Gottesdienst haben oder hatten. Wir gehen in den Gottesdienst. Gottesdienst ist uns wichtiger als Familientreffen. Und die kamen regelmäßig, jeden Sonntag fast. Und wir wurden da gehindert. Der Teufel versucht uns zu hindern vom Gottesdienst, wo er noch kann. Als wir dann kleine Kinder hatten, gerade wenn wir auf dem Weg zum Gottesdienst gingen, haben die Kinder in den Witteln gemacht. Verstehst du, da war wieder Theater. Der Teufel versucht zu verhindern, von der Wort Gottes uns abzuhalten und dergleichen. Und Jesus sagt, wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Lass die Toten, die ungläubig sind, die nichts mit Gott zu tun haben, nichts drauf haben, lass sie stehen. Lass sie stehen, so wie wir es gemacht haben. Lass sie auf der Treppe sitzen und warten, bis wir nach Hause kommen vom Gottesdienst. Denn wir lieben unsere Verwandte, wir lieben unsere Mitmenschen, wir tun ihnen was Gutes, aber wir lassen uns unser Gott nicht von ihnen rauben und nehmen, in aller Liebe. Jesus setzt sich also hinweg über die ganzen familiären Bindungen und dazu gehört auch die Familie, wer nicht absagt allem, was er hat. Und wir kennen ja auch vom Heiland, auch seine Verwandte kamen zu ihm. Sie sagten, Jesus, du bist verrückt, du bist wahnsinnig, du sollst kein Wanderprediger werden, was glaubst du, was aus uns alles wird? Damals gab es noch Sippenhaft, also wir werden alle als für verrückt erklärt. Komm zurück nach Kapernaum, dort kannst du predigen, du kannst lehren, du kannst Kinder unterrichten, du kannst dies und jenes machen, aber werde nicht ein Wanderprediger, ein Messias, ein Heiland, ein Erlöser, du wirst noch sterben am Kreuz. Aber Jesus sagt, wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Und dann sagt der Herr Jesus im gleichen Zusammenhang, wer ist meine Mutter, wer ist mein Bruder, wer ist meine Schwester, die den Willen Gottes tut. Halleluja, die den Willen Gottes tun. Jesus will Nummer eins in unserem Leben sein. Nur dann können wir ihm folgen. Er will Nummer eins sein in unserem Leben. Ist er das? Denk drüber nach. Lass die Toten ihre Toten begraben. Das heißt, das ist eine ganz andere Botschaft, eine geistliche Botschaft drin. Jesus sagt, das Reich Gottes verlangt eine totale Aufmerksamkeit, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, setzt alles ein, den totalen Einsatz, dann werdet ihr auch alles bekommen. Reich Gottes duldet keinen Aufschub und ja, keine Liebschaften, keine Nebenpflichten, zuerst das Reich Gottes und dann alles andere. Dann komme ich und dann kommt meine Familie und dann kommen meine Verwandten, meine Freunde, ach was weiß ich, Hinz und Kunz. Wer Jesus nachfolgt, bei dem muss die Welt zurückbleiben. Ich bin entschieden zu folgen Jesus, hat Sadhu Sundarsingh gesungen. Sein Vater hat ihn rausgeschmissen, weil er nicht den christlichen Glauben absagte. Er ist dann in die Berge von Himalaya gegangen und hat gesagt, lieber lebe ich ganz allein mit wilden Tieren zusammen. Aber ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das Kreuz steht vor mir, die Welt liegt hinter mir. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ein großes Problem, was wir heute haben, ihr Lieben, ist, dass die Christen nicht mehr entschieden sind. Die sind so Larifari-Menschen. Die hinken auf zwei Seiten, die dienen zwei verschiedenen Herren. Am Sonntag dienen sie dem Herrn Jesus und am Montag, Dienstag und so weiter dienen sie dem Teufel oder dem Materialismus, der sichtbaren Welt. Da haben sie keine Zeit für Gott mehr. Wir sollen Tag und Nacht mit dem Herrn verbunden sein. Jesus an erster Stelle, der erste Gedanke, den ich morgens habe und der letzte Gedanke, wenn ich ins Bett falle. Jesus. Einfach nur der Name Jesus. So, wenn man aus dieser Welt geht, nimmt man nichts mit, nur nebenbei. Warum wir hier alles so radikal sein müssen? Du nimmst nichts mit aus dieser Welt. Ja, du darfst dich an dieser Welt nicht binden, diese Welt darfst du nicht festhalten. Wir fahren da durch Augsburg, ich wollte meinen Kindern die Stadt zeigen, wo ich meinen Führerschein gemacht habe, wo ich fast einen Unfall gebaut habe in der Fahrprüfung und dergleichen. Da zeige ich die Stadt und da war gerade in Augsburg so Kirchmess und da war Ballonsteigen. Und da steigen so viele Ballons zum Himmel hoch. Das war wunderbar, die Kinder waren begeistert und wir wollten sehen und dann plötzlich ein Ballon ist nicht mehr weitergeflogen. Ich habe mich gewundert und die Kinder haben gesagt, Papa, da stimmt was nicht. Ein Ballon ist nicht weitergeflogen. Und dann bin ich zum diesem Platz gefahren, wo diese Ballons hochgestiegen sind und tatsächlich, da war ein Junge mit einem Faden, der hat seine Ballons für seine gewissen Höhe steigen lassen und dann blieb es hängen und dann flatterte es nur noch hin und her. Dieser Luftballon war nur an der Erde angebunden, noch wurde festgehalten von den Buben. Und so sind viele Christen, viele fliegen weg zum Herrn und werden entrückt. Und manche sind noch an der Erde gebunden, wie dieser Luftballon. Nur nebenbei, dieses Bild hat mir eine gute Botschaft gegeben damals. Es ist so wichtig. Man muss alles loslassen, man muss sich von der Erde trennen. Wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Und da gehört alles. Da gehört unser Besitz, da gehört unser Portemonnaie, da gehört unsere ganze Hoffnungen, was wir haben, worauf wir unsere Hoffnung setzen. Alles wird vergehen, du lässt ja alles hier. Normalerweise begleitet die Familie einen zum Grab. Das ist das Letzte. Und deshalb sagt Jesus, lass die Toten ihre Toten begraben. Nimm das alles nicht so ernst, nicht so dramatisch. Wenn du Christ bist, bei dir hat was Neues angefangen. Du bist ein Bürger des Himmels. Du bist dort im Himmel registriert. Das ist Gottes Herrschaft. Und mit Jesus beginnt die Gottesherrschaft. Und da ist kein Platz für das Sterbliche, für das Vergängliche, für das Materielle, für das Sichtbare. Ja, da ist kein Platz. Du musst dich davon lösen. Sonst hängst du es wie dieser Luftballon da in der Hand des Buben. Und der lässt seinen Luftballon nicht fliegen. Das war ein schlauer Junge. Ich werde doch nicht nur davon fliegen lassen. Aber wir müssen loslassen, denn wir nehmen nichts mit. Die Chinesen sagen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird ewig leben. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, will ich ewig leben oder will ich nur irdisch leben, nur für eine gute Zeit hier und dergleichen. Ich muss mich entscheiden, was soll mein Leben sein? Das ewige Leben beginnt jetzt schon, ihr Lieben, jetzt schon. Und auch, ja, das ist jetzt in uns hineingesät worden, der Samen wurde in unser Leben hineingelegt, jetzt geht es auf in unserem Leben, hier zu Lebzeiten. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Deshalb musst du das Wort von dieser Warte aus betrachten. Lass die Toten ihre Toten begraben und du komm und folge mir nach. In dem Moment, wo du an Jesus glaubst, hast du eine ganz neue Biografie, eine ganz neue Identität. Ich lebe, sagt Jesus, und ihr sollt auch leben. Also, wenn du an Jesus Christus glaubst, hast du ewiges Leben. Da musst du gar nicht groß fantasieren und diskutieren und versuchen herauszufinden. Beschäftige dich nicht so sehr mit dem Sterblichen und Vergänglichem, sondern beschäftige dich mit dem, was habe ich jetzt in Jesus? Was hat Gott in mein Leben hineingesät? Was geht jetzt in mir auf? Im Tod sind wir alle gleich, nur nebenbei, damit wir uns richtig verstehen. Nicht, dass du sagst, der Bruder Matthäus hat gesagt, ich sterbe nicht mehr. So einen Blödsinn erzähle ich nicht. Ich beerdige Leute. In manchen Jahren habe ich Hunderte beerdigt, hier Berliner und so weiter. Wir müssen sterben. Das ist der Weg des Menschen. Gott hat gesetzt, den Menschen einmal zu sterben. Und wir hören alle, wenn wir sterben, alle religiösen Fragen auf. Ist es egal, warst du katholisch, warst du evangelisch, warst du ein Hindu, ein Buddhist, ein Moslem. Das spielt keine Rolle mehr. Du warst ein Mensch. Das ist alles, was du gewesen bist. Mehr bist du nicht gewesen auf dieser Welt. Religion, das ist nur so Outfit. Und man glaubt so und so. Ja, und in jeder Religion glauben die Leute ganz was Verschiedenes. Die Moslems glauben, wenn sie als Märtyrer sterben, sie kriegen 70 Jungfrauen. Verstehst du? Und andere, dies und jenes, alles ist ein Blödsinn. Wir glauben, dass Jesus der Herr ist und wir werden erfüllt sein im Himmel mit der Herrlichkeit. Und da wird weder geheiratet, noch geschieden, noch gar nicht. Da wird gar nichts. Wir werden den Engeln gleich sein. Wir werden ganz neutral sein. Verstehst du? Weder Männlein noch Weiblein. Nur nebenbei. Weil manche Leute sich ja Fantasie ausmalen, was werde ich dort und dort sein. Alles nur Religion. Im Tod zählt nur, hast du an Jesus geglaubt? Das ist das Einzige, was du zählst. Hast du Jesus angenommen? Das wird Gott fragen. Hast du meinen Sohn angenommen? Warst du nett zu Jesus? Das wird gefragt sein. Wie warst du zu Jesus? Auch wenn du nicht alles verstanden hast, das spielt keine Rolle. Warst du nett zu Jesus? Hast du auf Jesus gehört oder auf diese innere Stimme, was in dir war? Hast du darauf geachtet? Viele Leute wissen nichts von Jesus. Stell dir vor, nicht alle sind so begnadigt wie ihr seid, dass ihr so das volle Evangelium hört. Den Leuten wird manchmal etwas vorgegaukelt und erzählt und so weiter. Aber du willst Gott fürchten und du liebst Gott. Und in der Bibel heißt, jedes Volk, das Gott fürchtet, ist ihm angenehm. Jedes Volk. Auch die Heiden. Auch wenn die da zu einem Hindu-Tempel beten, die beten zu etwas, sie haben Gottesfurcht. Irgendjemand ist über mir. Und egal, wie dieser gute Mann dort oben heißt, aber es ist Jesus. Wenn du Gottesfurcht hast, du wirst merken, dass Gott dir offenbaren wird. Auch die Heiden haben unwissend Gott angebetet. So wie Paulus in Griechenland, er geht und sagt, also Leute, ihr seid ein sehr frommes Volk. Ich habe so viele Altäre gesehen und auch einen Altar dem unbekannten Gott. Und von dem möchte ich jetzt erzählen, sagt Paulus. Siehst du, auch die Griechen, die Heiden haben von Gott was gewusst. Die haben gedacht, vielleicht haben wir doch einen Gott vergessen. Also wir möchten dem unbekannten Gott, den wir noch nicht kennen, einen Altar bauen. Und so viele Menschen dienen dem unbekannten Gott unwissend. Unwissend, ungewollt. Aber, und da wird die Frage sein, im Tod wird es zählen. Hast du auf Jesus gehört? Hast du warst du für Jesus aufgeschlossen? Warst du ein Kind Gottes? Hast du Gott gefürchtet? Und Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. In aller Liebe. Gottesfurcht. Welche Form auch immer. Hast du Jesus gefolgt? Hast du das getan, was der Geist dir gesagt hat? Denn der Heilige Geist spricht zu unseren Herzen. Und die Stimme Gottes haben wir in uns. Und dann haben wir die Bibel. Und fast alle heiligen Schriften, egal in welcher Religion, die heiligen Schriften wollen, dass der Mensch gerecht ist, dass es seinem Nachbarn nichts Böses antut, dass er nicht eifersüchtig ist und neidisch ist. Das ist egal, ob es im Christentum, Judaismus, Islam oder Buddhismus, es spielt keine Rolle. Jetzt sagst du, Bruder, aber tu das. Aber du machst alles pauschal. Nein, Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater durch mich. Aber zuerst einmal müssen wir gerecht sein. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Jetzt kannst du lesen. So viele Menschen sind nicht gerecht, aber wenn du gottesfürchtig bist und Gott liebst und Gott fürchtest, dann wirst du gerecht sein zu anderen Menschen. So bist du ein Kind Gottes. Hast du die Hoffnung auf das ewige Leben? Hast du auf Gott gesetzt, auf den allmächtigen Gott? Gott wird schon recht machen. Gott wird alles gut machen. Hast du diese Hoffnung gehabt, dass Gott alles gut machen wird in meinem Leben? Und das ist der Glaube an Gott. Guck mal, Henoch hat Jesus nicht gekannt, Noah hat Jesus nicht gekannt, Moses hat Jesus nicht gekannt, die Propheten durchweg alle miteinander haben Jesus nicht gekannt. Die haben von Jesus geweissert, diesen Morgenstern, also einfach prophetisch gedeutet. Bei Gott geht es um die Ewigkeit, ihr Lieben. Und bei Gott funktionieren wir erst dann, wenn wir alles losgelassen haben. Herr, ich suche dich, ich finde meine Ruhe nur in dir. Und die Menschen, die Gott gesucht haben, die Ober da irgendwo in einem Kloster, die nicht mehr wusste, in der Kirche kniet, jeden Morgen geht sie zur Messe. Das war das ganze Mittelalter hindurch, bevor die Reformation kam, bevor die Freikirchen kamen, bevor die Pfingster kamen, bevor die Charismatiker kamen. Die Ober bietet 1500 Jahre in der Kirche und sagt, Gott, wenn es dich gibt, begegne mir und so weiter. Gott will uns begegnen, wenn wir ihn suchen. Er lässt dem Aufrichtigen gelingen, steht in meiner Bibel. Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Und so viele Menschen haben gar nicht kapiert, sie denken nur Zeremonien, nur Religion, nur Kult und so weiter, nur das bringt mich in den Himmel. Nein, uns bringt im Himmel, wenn wir ein gutes Herz haben und wenn Jesus im Herzen uns wohnt. Halleluja. Und Gott, und wir Platz für Jesus haben. Dort zählt nur eines, hast du Liebe gehabt? Bei Gott zählt nur die Liebe ja, zu ihm. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Da steht noch gar nichts von Jesus drin. Und dann, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wenn du diese göttliche Liebe hast, dann wird Gott schon für das Rechte sorgen in deinem Leben. Und ich habe eines festgestellt, Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen. Da steht irgendwo auf der Straße und predigt einer, gibt dir einen Zettel oder so und so weiter. Oder da hörst du im Internet eine Predigt zufällig bei NNK Berlin Matutis oder was weiß ich da, und plötzlich bist du da drin. So viele Leute haben uns schon angeklickt und uns geschrieben, ich habe Jesus gefunden. Und da schrieb vor einigen Jahren, schrieb mir einer, ich bin aus der Kirche ausgetreten, ich will mit Christen nicht mehr zu tun haben, aber ich habe ihre Predigten gehört. Zuerst wusste ich gar nicht, dass das eine Predigt ist. Verstehst du? Und habe mich zu Ende gehört und das hat mich so angesprochen und ich bin zum Glauben gekommen und jetzt höre ich regelmäßig ihre Predigten. Stell dir mal vor, ich bin Gott dankbar, wenn wenigstens eine Seele erreicht worden ist durch unsere Internetarbeit. So, Jesus sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, Johannes 3, anders kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Wir müssen also eine Wiedergeburt erleben, eine totale Erneuerung. Deshalb ist es so wichtig, dass wir wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Der arme Hiob hat überhaupt nichts von Jesus gewusst, vom Heiligen Geist oder vom Gesetz oder von Israel. Hat nichts gewusst. Ist einer der ältesten Bücher, das Buch Hiob. Verstehst? Aber er wusste eins, mein Erlöser, mein Fährmann, mein Schiedsmann, der wird für mich seine Hand ins Feuer legen und er wird für mich streiten, denn die Entscheidung fällt erst in der Ewigkeit bei Gott. Hier sind wir nur Menschen. Hier stellen wir nur die Weichen für die Ewigkeit. Etwas näher zu Gott oder etwas weiter weg von Gott. Je nachdem, da hier werden unsere Weichen gestellt. In Weisheit Kapitel 1, Vers 13 und Kapitel 2 bis Vers 24. So, aber ich will nicht alles lesen, sondern was über den Tod, was der liebe Gott über den Tod sagt und was damals im Judentum über den Tod gedacht wurde. Denn Gott hat den Tod nicht gemacht und hat keine Freude am Untergang der Lebenden. Und das ist das. Lass die Toten ihre Toten begraben. Komm und folge du mir nach. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen und ihn zum Bilde seines eigenen Wesens gemacht. Nur der Mensch ist von Gott geschaffen worden. Alles andere hat Gott nicht geschaffen. Bitte sei nicht schockiert, dass ich das sage. Alles andere hat der liebe Gott nicht geschaffen. Gott sprach, es werde Licht. Und er hat Licht nicht geschaffen, er hat nur das Licht ins Dasein gerufen. Die Pflanzen hat ins Dasein gerufen. Es werde, es werde, es werde, es werde, es werde. Ständig immer es werde. Und erst beim Menschen. Und dann sagt er, lasset uns Menschen machen, uns zum Ebenbild, uns gleich gestaltet. So, Gott hat den Menschen nicht zur Unvergänglichkeit geschaffen, wie die Tiere, wie die Pflanzen und so weiter. Auch wenn es nachher in der Bibel steht, das Leben des Menschen ist wie ein Gras, verdorrt und so weiter. Nein, selbst beim Gras ist das Geheimnis, es kommt im Frühjahr wieder raus, die Wurzeln bleiben, deine Wurzeln werden, können nicht zerstört werden. Und dann heißt es hier weiter über den Tod. Doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in diese Welt. Jetzt weißt du, warum der Tod da ist. Durch den Neid des Teufels. Und ihn erfahren jetzt alle, die ihm angehören, die leben umsonst. Alle, die dem Teufel angehören, das sind die, lass die Toten ihre Toten begraben. Alle, die nicht an Jesus glauben und glauben wollen, kommt, hört auf mit eurer Religion. Das ist alles nur Fantasie. Mit dem Tod ist alles zu Ende. Ja, es ist alles zu Ende. Hier auf dieser Erde ist alles zu Ende. Da gibt es keine Krankheit mehr für dich dort. Da gibt es kein Armut, da gibt es keine Beleidigung, keine Kränkung, keine Verletzung. Das ist alles erledigt. Das, was du hier alles gehabt hast, was dir Leid getan hat, das wird es drüben nicht mehr geben. Und dann mit dem Tod hört alles Irdische auf und das Geistliche beginnt. Mit dem Tod hört alles Irdische auf. Da hört alle irdische Bindungen hören auf. Und wie heißt es bei der Ehe? Bis dass der Tod euch scheidet. Auch die Ehe löst sich auf. Die Ehe ist etwas Irdisches, damit die Menschen sich vermehren, die Erde erfüllen, den Auftrag Gottes, den Schöpfungsauftrag Gottes erfüllen. Dazu ist die Ehe da. Aber auch die Ehe wird mit dem Tod aufgelöst. Schrecklich. Dann denkst du, was ist das? Warum habe ich denn geheiratet? Oder werde ich meine Lieben drüben treffen? Ja, wir werden sie treffen, aber in ganz anderer Gestalt und Form. Wir werden alle gleich sein, ihm gleichgestalt sein. Da wird meine Frau so aussehen wie Jesus und ich werde auch so wie Jesus aussehen und du wirst auch, wenn du dort oben ankommst, auch aussehen wie Jesus. Wir werden ihm gleich sein. Da wird man nicht mehr sagen, das war meine Frau oder das war mein Mann. Wir werden ihm gleich sein. Manche Leute malen sich aus, so wie diese Moslems, 70 Jungfrauen werden sie dort oben haben. Oder ich werde meine Frau oder was weiß ich, meine Freundin dort oben wieder treffen. Nein, sowas wird es nicht mehr geben. Dort werden wir Jesus gleich sein, wie wir neben Jesus sitzen. Er ist der Größte, der Erste, den ich sehe, wird Jesus sein. Und der Letzte, den ich auch anschaue, bevor ich ins Bett gehe, wird Jesus sein. Der Erste und der Letzte, Anfang und das Ende wird es sein. Der Tod setzt allem Bisherigen ein Ende. Lass die Toten begraben. Das ist was, wenn du diese geistliche Bedeutung verstehst. Der Tod beendet alle menschlichen Möglichkeiten, beendet das Böse, beendet das Negative. Der Tod, er macht uns alle gleich. Da ist der Papst egal. Verstehst du, der stirbt genauso wie ein armer Sünder irgendwo auf der Straße, ein Penner. Oder der Kaiser ist nicht besser. Im Tod sind sie alle gleich. Verstehst du? Egal, was die auf der Erde hier gewesen sind, der Tod macht aus allem ein Ende. Unsere Wunschträume sind am Ende. Unsere ganzen Pläne sind gegenstandslos. Oh, ich habe noch so viel für Gott vorgehabt. Wir werden in den Himmel kommen, nicht durch unsere Werke, sondern allein durch die Gnade und Erbarmen Jesu Christi. Alle Freundschaften hören auf, alle Hoffnungen, ja, alle Freuden sind zu Ende. Alles ist zu Ende. Und wir werden begraben, fallen in die Erde zu Erde, Staub zu Staub. Doch was von Gott ist, das geht zu Gott zurück, die Seele. Gott hauchte den Menschen seinen Geist, sein Odem in seine Nase und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Lies mal richtig, was da passiert ist. Der hat nicht dem Hund in die Nase seine Seele eingeblasen oder irgendeinem Kaninchen. Nein, er hat dem Menschen seinen Odem eingeblasen und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Er hat nicht dem Affen eingeblasen. Deshalb sind die Affen nicht gleich Menschen, auch wenn sie die gleiche Struktur haben und Säugetiere sind. In aller Liebe. Gott hat die Struktur genommen, auch als er den Menschen geschaffen hat, hat eine Wirbelsäule geschaffen und dergleichen Gehirn gegeben, Kopf oben, Schwanz hinten, verstehst du und so weiter, damit der Mensch Ja, er hat das genommen, was da war, und den Menschen zu seinem Ebenbild gemacht. Aber dem Menschen gab er seinen Odem. Halleluja. Und das ist was Wesentliches. Das ist was Wesentliches. Der Mensch geht wieder zu Gott zurück, die Seele, und er wird die Seele fordern. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Fragte den reichen Kornbauer in der Geschichte. Was wird es sein? Für was hast du denn gelebt? Nur für dein Kornhaus? Was war der Sinn deines Lebens? Alles hört auf. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns selbst nicht aufgeben, wenn solange wir leben, Herr, ich werde für dich arbeiten, ich werde für dich kämpfen und so weiter. Und wenn du dann mit Jesus lebst, fängst du ein neues Leben an. Es geht aufwärts mit dir. Du kommst immer näher und näher und näher zum Heiland. Aber nicht durch Religion, sondern in dem, was du tust. Aufgrund deiner Werke wirst du gerichtet. Du wirst erlöst aus Gnaden. Da kannst du gar nichts tun. Kannst bammeln, kannst zappeln, so viel du willst. Aber dann, wenn du erlöst bist, dann bist du verpflichtet, gute Werke zu produzieren. Man begräbt nur das Äußere, das Irdische, das Diesseitige, das Vergängliche, das Weltliche. Der Tod beendet alle meine Sorgen. Ich bin so Gott dankbar, dass es so ist. Ich sorge mich nicht mehr. Mache mir keine Gedanken mehr über meine Gesundheit, über meine Krankheit. Meine Nöte werden beerdigt. Meine Schwierigkeiten werden beerdigt. Mein ganzer Kummer wird beerdigt. Ach, meine Schmerzen, meine Tränen. Wie heißt es in der Offenbarung? Und er wird abwischen alle unsere Tränen von unseren Augen. Es wird fantastisch sein. Aber das ist der Tod. Sobald du hier die Augen aufmachst. Ich habe zeitlang mich damit beschäftigt, über Nahtoderfahrungen. Ich habe sehr viele Leute auch zu mir eingeladen, die solche Erfahrungen hatten, um zu erzählen, wie ist es. Und ich habe bei Kübler-Ross gelesen zeitlang. Ich habe gedacht, guck mal, ich habe das durchgearbeitet, was die Kübler-Ross hier schreibt über Jenseitserfahrung. Und habe gedacht, das ist bei allen gleich, bei Christen wie bei Nichtchristen. Alles gleich, die sehen ein Licht, ein Tunnel, da müssen sie durch und so weiter. Und dann sehen sie ein Licht und so viele Menschen werden durch das falsche Licht irritiert, in die Hölle geführt sozusagen. Und dann habe ich einen Bruder aus Amerika gehabt, aus irgendwo aus dem Mittelland und so weiter. Und der hat erzählt, ein ehemaliger Baptistenpastor, der war ja tot mehrere Stunden im Jenseits. Und da habe ich gesagt, Bruder, wie war das? Hast du auch ein Licht gesehen? Ja, da war ein Licht und dieses Licht sagt, komm, komm, komm. Und dann sagt er, bist du Jesus? Wer bist du? Einem Fremden werde ich nicht folgen, ich kenne mein Heiland. Und dann dieses Licht verblasste. Und dann kam Jesus in einem ganz anderen Licht. Verstehst du, kam auch das Licht. Jesus ist das Licht dieser Welt. Und dann ruft Jesus und sagt, wer bist du? Und dann sagte ich, ich bin Jesus, dem du gedient hast, dem du gefolgt bist. Das war die andere Stimme, die dich verführen wollte. Und Jesus sagt klipp und klar, meine Schafe hören meine Stimme und einem Fremden folgen sie nicht. Und der Teufel versucht, egal bei wem, versucht zuerst mal dich abzuholen. Lass dich nicht einfangen. Deshalb kenne die Stimme deines Heilands sehr gut. Oh nein, denn ich kenne den Heiland so gut. Und ich werde kein Fremdling dort oben sein. Lob und Dank. Das singen wir in einem Lied. So, das Negative ist nur die Schale für das Positive hier. Hier wirst du mit Tränen sehen und drüben wirst du mit Freuden ernten. Hier siehst du in Notzeiten und dort wirst du mit Freuden ernten. Wer sich vor dem Negativen drückt, Geschwister, das ist wieder, was ich sagen möchte. Ich möchte die Christen ermutigen und den Christen die Augen öffnen und helfen, dass sie die Wahrheit erkennen. Wenn du das Positive in deinem Leben haben möchtest, dann musst du auch das Negative nehmen. Die Nüsse knacken. Du musst es akzeptieren, damit du auf den Kern kommst, die Sache verstehst. Alles Äußere, das hört mit dem Tod auf. Wir wandern aus. Ich weiß nicht, ob du schon sowas erlebt hast. Auswandern aus einem Land in ein anderes Land, das du gar nicht kennst. Wir sind ausgewandert. Aus der Sowjetunion, hier in der Bundesrepublik. Alles loslassen. Verstehst du? Dann winkst du den Angehörigen, den Freunden, den Bekannten. Also ich habe wirklich geheult, als wir dann losfuhren. Ich wusste, ich werde meine Freunde, meine Schüler, Mitschüler nicht mehr sehen. Meine Bekannten werde ich nicht mehr sehen. Es war traurig. Es war traurig, aber wir müssen es verlassen. Jeder Abschied tut einem schwer. Auch das gehört zum Sterben dazu, zur Realität des Sterbens. Aber lass los, sonst kommst du gar nicht rüber. Und wir sind losgefahren und dann kamen wir nach Deutschland und zuerst mal die ganze Zeit durch Polen und durch die DDR. Es war alles so grau und fahl damals in diesen Jahren hier, über kein Leben. Und dachten, ja, wo fahren wir hin? Und dann, als wir dann über die Friedrichstraße da rauskamen, wir haben später noch in der Friedrichstraße unsere Gemeinde gegenüber von dem Garten Großhandel, und da sehen wir Blumen, Schnittblumen im Fenster, und da läuft das Wasser dem Fenster runter, und da denke ich, das gibt's doch nicht, alles bisher war grau und kahl und so fahl, und jetzt hier, ich denke, wir sind im Paradies gelandet, und du siehst, aber so ist das, bis du über diesen Checkpoint durch bist. Lass die Toten ihre Toten begraben. Meine Mutter hat Nervenzusammenbruch bekommen, als wir die Ausreisepapiere bekamen. Und die sagt, wir haben nichts, wir kennen niemanden. Wie geht's mit uns weiter? Und dann haben sie sogar die Briefe, die Kommunisten haben die Briefe gefälscht. In Deutschland ist Mord und Totschlag. Guck mal, 80 Millionen Leute, die haben nichts zu essen hier und so weiter. Guck mal, Russland ist schon so ein so großes Land und kann die Leute nicht ernähren. Was will das Deutschland machen zu dieser Propaganda? Wir hören hier in diesem Leben feindliche Propaganda. Der Teufel erzählt uns vom Himmel alles Schreckliche. Ja, da bist du, was weiß ich, was du da bist. Läufst im weißen Nachthemd rum oder wie auch immer. Weißt du, der macht den Himmel dir madig, und meine Mutter sagt, nein, wir wollen nicht. Und ja, mein Vater sollte die Ausreise rückgängig machen, aber es liegt nicht mehr, es war also schon so spät, schon alles genehmigt, die Papiere waren da, wir haben schon die Ausweise gehabt hier für Bundesrepublik. Aber wir müssen raus. Und so, wenn du das Zeugnis des Heiligen Geistes hast, du hast schon die Ausreisepapiere, auswandern. Und das ist egal. Weißt du, der Teufel wird dich bedrängen, geht nicht, und so weiter. Und als dann mein Vater geschrieben hat ans Rathaus, also wir bleiben doch hier, dann haben sie ganz groß in der Zeitung geschrieben, der Matthäus hat Sinneswandel erlebt, der wird doch nicht auswandern, der wird doch hier bleiben, groß Tamtam gemacht, verstehst du? Aber er ist doch ausgewandert und wir sind hier angekommen, Lob und Dank, und jetzt bin ich in Berlin. Preis Gott. So, wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen durch die feindliche Propaganda. In aller Liebe, lass die Toten ihre Toten begraben. Lass erzählen, was sie wollen. Lass sie machen, was sie wollen. Lass sie den Himmel dir so madig machen, wie sie wollen. Die können es nicht mehr madig machen. Der Himmel bleibt Himmel und die Hölle bleibt Hölle. Nur nebenbei, wir gehen zum Herrn. Das Äußere bleibt hier. Und wir erleben die ewige Freude, den ewigen Frieden, das ewige Glück. Mit dem Tod hört alles Irdische auf. Paulus schreibt in Philipper Kapitel 1, Vers 23. Mir geht's genauso. Also nicht nur dem Apostel Paulus. Ich bin hin und her gerissen. Ich weiß nicht, ob du auch so hin und her gerissen bist. Am liebsten würde ich jetzt schon sterben, aber um Christi willen, ja, ich muss um Christus hier zu sein, und das ist das Allerbeste, oder weil es wichtig ist, wir haben noch eine Arbeit zu tun, und die Arbeit muss getan werden, aber ich bin hin und her gerissen. Du bist auch hin und her gerissen. Am liebsten würde ich jetzt schon, Herr, lieber Gott, lass mir Flügel wachsen, dass ich wegfliege. I fly away, oh glory, ich fliege weg. Das ist unser Wunsch, unser Traum. Aber der liebe Gott sagt, nein, du hast noch eine Aufgabe. Deine Familie, da hast noch eine Aufgabe in deinem Kiez, du hast noch eine Aufgabe vielleicht in der Gesellschaft, wo auch immer. Unsere Zukunft ist herrlich, ist für ewig gesichert. Ich bin hin und her gerissen. Lass die Toten ihre Toten begraben, das ist mein Thema heute. Unser Leben wird vom Leben bestimmt und nicht vom Tod. Nicht von irgendwelchen Totengeistern, Dämonen oder Ängsten oder was aus dem Totenreich alles kommt. So viele Leute interessieren sich für das Totenreich, aber ich interessiere mich wenig für das Totenreich, sondern ich interessiere mich für den Himmel, für die Herrlichkeit Gottes. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, Vater, Halleluja. Viele Menschen werden von toten Werken regiert, deshalb lass die Toten ihre Toten begraben. Viele Menschen leben nur für tote Werke, verherrlichen Menschen, verherrlichen Häuser, verherrlichen Gemeinden, verherrlichen Organisationen, verherrlichen das Geld, verherrlichen dies und jenes, alles was in dieser Welt. Und der Teufel zeigt uns die Herrlichkeiten dieser Welt. Das alles kannst du, lieber Heiland, haben. Aber Jesus sagt, danke, vergiss es. Und du kannst das, und er bietet das ganz einfach an, da musst du gar nicht viel machen. Fall nieder und bet mich an. Und so viele Menschen beten die toten Werke an. Die toten Gegenstände, die Materie an. Aber das alles vergeht. Das sind nur Äußerlichkeiten. Werke, die dem Tod geweiht sind, die bleiben hier. Die nimmst du nicht mit. Werke, die nichts gebracht haben, die nur Stroh und Stoppeln gewesen sind. Diese Werke gehören zum Abfall, zum Müll. Denk drüber nach. Da ist so viel Müll in unserem Leben. Wenn du ganz ehrlich bist, was sich da ansammelt alles, das ist mir wichtig, und das ist mir wichtig, und das ist mir wichtig. Wenn du tot bist, ist dir gar nichts mehr wichtig. Überhaupt nichts. Mein Titel oder mein Beruf, meine Berufung. Wenn wir sterben, gehen wir zu Gott und landen in Gottes Hand, ihr Lieben, in seinem Machtbereich, in seiner Einflusssphäre, und wir ruhen in Frieden. Wir ruhen in Frieden. R.I.F. Wenn du öfters auf den Friedhof gehst und fragst, was bedeuten diese Zeichen irgendwo am Grabstein? R.I.F. Ruhe in Frieden. Ja, ich ruhe in Frieden. Ich habe nichts mitgenommen. Wir existieren weiter, wenn wir sterben, aber nur in einer anderen Form. Ruhe in Frieden. R.I.F. Auf einer ganz anderen Ebene. Wir haben bei Gott einen ganz anderen Körper, einen verherrlichten Körper, so wie der Herr Jesus nach der Auferstehung am Ostermorgen. Und das ist die Botschaft für mich so wichtig. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wären wir die hoffnungslosesten Menschen auf diesem Planeten. Aber ich weiß, mein Erlöser lebt. Das hat schon der alte Hiob gewusst. Ohne dass er das je gesehen hat, hat es gespürt. Gott will uns erlösen. Und wir werden einen verherrlichten Leib haben. Und wir werden vielleicht auch ein paar Wunden haben. So wie Jesus seine Wunden hatte. Er zeigte seine Wunden und sagt, Gott berührt. Aber ich lebe, ich fühle mich sauwohl. Entschuldigung. Ich fühle mich wohl. Für uns ist der Tod durch Jesus entmachtet. Wir haben einen lebendigen Gott und wir dienen einem lebendigen Gott, meine Lieben. Christen glauben nicht an eine Religion des Todes. Aber diese Welt ist voller Totenkult. Ich denke an die Pyramiden, an diese ganzen großen Denkmäler, was da alles aufgestellt ist. Wir verehren die Toten. Ja, die Toten sollen in Gott ruhen. Lass sie ruhen. Und wir sollen mit den Toten uns gar nicht so groß beschäftigen. Sie sind bei Gott. So wie diese Frau sagt, mein Mann ist bei Jesus. Und wenn wir heimgehen als Kinder Gottes, wir sind bei Jesus, ihr Lieben. Ja, der Tod ist entmachtet, entgiftet, entsorgt. Jesus ist Herr auch über der Unterwelt. Bitte erschrick nicht. Jesus ist auch der Herr über die Unterwelt, über die Dämonen, die Fürsten, Mächten und Gewalten. Er ist der Herr, der König. So wie der Daniel da in der Bibel, war zeitlang entsetzt, ich habe es nicht verstanden, was das alles so bedeutet. Daniel war der oberste Chef, der Boss über die Magier, Wahrsager, Zeichendeuter, die Chaldeer und dergleichen. Lies mal. Und so ist Jesus der Herr, er bestimmt die Richtung. Er sagt, das bringst du nicht. Und das dazu bringen und so weiter. Was er erlaubt, das kann passieren, was er nicht erlaubt, wird nicht passieren. Wir leben im Schatten des Todes, meine Lieben. Die Welt ist ein großer Friedhof, der um die Erde kreist. Den Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Mir, genauso wie jedem dem anderen auch. Erzähl doch niemand, ich werde nicht sterben. Wir werden alle sterben. Der Tod ist eine Gewissheit für jeden von uns. Die Todesrate für den Menschen ist hundertprozentig. Hundertprozentig. Und jeder muss sterben, sogar die zwei Zeugen, die da entrückt worden sind in der Bibel, die müssen wieder runterkommen auf der Erde, so heißt es, um zu sterben. Selbst die, die entrückt worden sind, also das bringt gar diese ganze Entrückungsphilosophie gar nichts, wenn ich entrückt werde vor der Zeit. Nein, wenn Jesus kommt, dann werden wir entrückt und dann werden wir verwandelt und dann werden sich die Gräber öffnen und dann werden wir bei dem Herrn sein. Ewiglich, Halleluja. Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg? Jeder, der die neue Geburt erreicht hat und erlebt hat, ja, der hat die Erde hinter sich gelassen. Die Welt ist nicht mein Heim. Nicht mein Zuhause. Mein Name steht im Buch des Lebens. Und das ist mir das Wichtigste. Jesus sagt, nicht, dass euch die Teufel untertan sind. Nicht, dass ihr weissagen könnt. Nicht, dass ihr Kranke heilen könnt. Nicht, dass ihr dies und jenes könnt. Das ist alles nur Blabla. Entschuldigung, das ist für uns was Gewaltiges, Großartiges, wenn wir ein prophetisches Wort bekommen oder wenn wir Tote auferwecken können. Jesus sagt, die größte Freude, das größte Glück ist, wenn euer Name im Buch des Lebens steht. Und deshalb, dass mein Name dort steht, nur um diese ich flehe, haben wir einmal gesungen. Dass mein Name dort steht. Steht dein Name im Buch des Lebens? Bist du sicher? Vergewissere dich. Guck mal rein in die Bücher. Findest du Johannes Matutis? Oder findest du deinen Namen im Buch des Lebens? Und im Buch des Lebens, wenn dein Name dort steht, dann brauchst du dich nicht zu fürchten, was einst mal aus dir wird. Ich habe keine Sorgen, was aus mir einmal wird. Ich weiß, mein Leben ist in Gottes Hand und niemand, selbst der Tod nicht. Nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Mit der Wiedergeburt beginnt ein anderes Leben, das ewige Leben, jetzt schon hier. Ich habe noch nicht das ewige Leben. Das ewige Leben wird erst mir gegeben bei meinem Tod. Nachdem ich gestorben bin, kriege ich das ewige Leben. Vorher brauche ich es noch gar nicht. Vorher kann ich damit nichts anfangen, mit diesem ewigen Leben. Aber Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Wir haben hier eine andere Ausgangsbasis als Kinder Gottes. Jesus Er ist unser Heiland geworden und wir leben, weil Jesus lebt. Singen wir nicht so schön, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Halleluja, ich bin happy. Ich weiß, weil Jesus lebt, nicht weil ich lebe oder weil der gelebt hat und jener gelebt hat. Nein, weil Jesus gelebt hat, deshalb habe ich ewiges Leben. Fantastisch. Psalm 23, Vers 1. Ja, dieses Wort gilt für die Ewigkeit. Manche Leute denken, das ist jetzt für diesseits. Gewiss, ich verwende das Wort auch für diesseits, auch für jetzt, für heute, für mein Leben, jetzt im Augenblick. Aber hier, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, mir fehlt eine ganze Menge. Ich habe so viele Probleme. Ja, ich habe nicht so viele Probleme, aber ich habe, wenn ich summa summarum alles zusammen addiere, ich habe eine ganze Menge Probleme. Mir wird nichts mangeln. Und da heißt es weiter, er führt mich auf rechter Straße zu frischem Wasser, auf grüner Aue. Er erquickt meine Seele. Und so weiter. Und obwohl ich schon wanderte durch das Tal der Todesschatten, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stab und Stecken trösten mich. Wir stehen alle im Schatten des Todes, alle miteinander, aber der Herr ist mein Hirte. Und wo dieser Psalm geschrieben wurde, das ist Judäa gewesen, David war ein Hirte zu der Zeit, als er diesen Psalm wahrscheinlich schrieb. Und wenn man die Schafe so, wir haben ja Almabtrieb und Almauftrieb immer wieder, wenn die Tiere dann in die Schweiz, in die Berge gehen, wieder in die Höhe gehen. Und da war auch in Judäa, musste man über eine Schlucht gehen und da mussten die Schafe rüberspringen über diese Schlucht und dann hielt der Hirte den Stab und die Schäfchen mussten rüberspringen und du weißt ja, wie das manchmal so ist. So ein Schäfchen, der noch nie gesprungen ist, hat Angst und das hat, weil der Schäfer da war, hat der Schäfer die Schäfchen ermuntert, spring, 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 spring. Und wir müssen auch diesen Sprung wagen, über dieses Todestal, da unten ist die Hölle, da warten schon die Wölfe oder die Raubtiere oder was auch immer ist. Das war zu jener Zeit so. Und deshalb, wenn was passierte und David sagte, da war ein Schäfchen, ist vielleicht daneben gesprungen und hat nicht erreicht die andere Seite von diesem Hügel, wo es runter musste. Ich habe das Schäfchen dem Löwen entrissen. Ich habe das Schäfchen das nächste Mal dem Bären entrissen. Und ich sage dir eines, wenn du diesen Sprung wagst und nicht schaffst, ich habe ein gutes Wort für dich, eine gute Nachricht, dann springt der Heiland, der gute Hirte, schnell runter und reißt dich aus dem Rachen des Löwen oder des Bären. Jesus hat das Gefängnis gefangen genommen, steht in der Bibel. Sogar der hat die Gläubigen oder die Halbgläubigen oder Dreiviertelgläubigen oder die, ja vielleicht sogar die Ungläubigen, die Ängstlichen, die Zaghaften, die den Sprung nicht gewagt haben, er hat das Gefängnis gefangen genommen und hat dem Teufel nicht die Gläubigen überlassen. Der Herr Jesus Christus wird niemand dem Teufel überlassen von seinen Geschöpfen. Gott hat selbst eigenhändig den Menschen gegeben und den Menschen seinen Geist gegeben. Und der allmächtige Gott sagt, kommt her, ihr Menschenkinder. Das gehört dazu, zu dem ganzen Spektakel hier. Kommt her, ihr Menschenkinder. Ich fürchte kein Unglück. Auf jeden von uns wartet der Tod. Und wir müssen alle über diesen Graben springen. Halleluja. Wir müssen alle durch den Graben springen. Der Tod ist überall gegenwärtig, trifft auf alle Lebewesen, aber auf den Menschen ganz besonders, weil der nimmt es zu Herzen. Die Tiere sterben auch, aber das ist für sie normal. Das Gras stirbt auch, aber der Mensch ist was Besonderes. Und es ist genetisch so aufgebaut, dass es wieder kommt und wieder geht und vergeht. Und in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 26, da ist vom Tod die Rede, der letzte Feind, der abgetan wird, der noch nicht beseitigt ist, der letzte Feind, der abgetan werden muss, das ist der Tod. Und weißt du, wer den Tod überwinden muss? Nicht der Herr Jesus. Ich und du, wir müssen miteinander den Tod überwinden. Das ist der letzte Feind, der uns gegenübersteht. Verstehst du? Und jetzt müssen wir das akzeptieren, das hinnehmen. Ich muss im Namen Gottes überwinden. Der Herr ist bei mir, der Herr steht mir bei. Auch im letzten Atemzug, der Herr ist bei mir. Ich fürchte kein Unglück. Das ist die Situation. Der letzte Feind muss beseitigt werden, abgeschafft werden, überwunden werden. Und das von mir. Der Heiland hilft mir aber dabei. Halleluja. Wie auch immer. Es ist ein schwerer Weg manchmal. Bis jetzt gehört der Tod zum Kreislauf des Lebens. Ohne dem Tod kein Leben. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, damit es geboren wird. Geboren werden und sterben gehört zum Leben. Und ich muss diesen Teufelskreis überwinden. Den Tod gab es schon vor dem Sündenfall. Niemand soll so dumm sein und glauben, vor dem Sündenfall ist keiner gestorben. Kein Kaninchen, kein Löwe, kein Elefant. Das sind alle gestorben. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Zum Sterben gehörte damals im Paradies dazu. Aber hier geht es um den geistlichen Tod. Es geht um den geistlichen Tod. Und alles irdische Materielle ist der Vergänglichkeit unterworfen, wie auch immer. Die Materie, der Stoff vergeht, der Körper vergeht, Staub zu Staub, Asche zu Asche, doch was von Gott ist, das geht zu Gott. Nur der Mensch sollte eine Ausnahme bilden. Gott macht ihn so, dass er sich verwandelt. Aber durch den Sündenfall passierte etwas Schreckliches, dass der Mensch von Gott abgefallen ist, sich von Gott gelöst hat. Und er wurde auch Materie. Er wurde auch nur ein Materialist. Und das sind die Leute, die ohne Gott leben, die sind alle Materialisten. Lass die Materialisten ihren Materialismus begraben. Du nimmst gar nichts mit. Der Mensch sollte den Tod überwinden durch seine Beziehung zu Gott und wieder Unsterblichkeit erlangen durch Jesus Christus. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Er sollte einmal, so wie Jesus nach der Auferstehung sein, du sollst Geist und Leben sein und du sollst einen Körper haben. Jesus hat einen Körper. Was nützt deiner Seele, wenn du keinen Körper hast? Was nützt deinem Geist, wenn du keinen Körper hast? Wir brauchen den Körper auch für den Himmel. Und dass wir Gott loben können, dass wir Gott erheben können, dass wir erzählen können, die großen Taten Gottes. Wir haben so ein schönes Lied heute Morgen gehört. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, wir möchten erzählen, dass wir sagen können, so groß bist du Gott gewesen. Guck mal, durch wie viel Leid, durch wie viel Elend, durch wie viel Trübsal hast du uns hindurchgetragen. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. So, durch Adams Fall kam der geistige Tod, kam der Zerfall, kam der Tod, der Mensch zerfiel, aber der kann erneuert werden durch Jesus Christus. Wir lesen in Römer Kapitel 6, Vers 23, der Tod ist der Lohn der Sünde. Der Teufel hat damals die Menschen belogen und der Mensch sollte wie Gott werden, ewig, bleibend, unveränderlich und so weiter. Doch er wurde vergänglich durch, indem er da in den Apfel biss oder was weiß ich, vielleicht war es eine Banane auch. Er wurde vergänglich. Und jetzt unterliegt alles dieser Vergänglichkeit. Und das ist das Prinzip des Lebens und Tod und so weiter. Er unterliegt der Sterblichkeit. Jetzt sind wir unterworfen dieser Sterblichkeit. Es sei denn, wir kehren zu Gott zurück. Dieser mein Sohn war tot, sagt der Vater in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Und jetzt ist wieder lebendig gekommen. Ich komme nach Hause. Halleluja. Sterben ist nichts anderes. Ich komme nach Hause zu meinem Daddy, an dem ich geglaubt habe, den ich geliebt habe. Der Tod ist das brutalste Mittel der Zerstörung. Da wird alles Organische, alles Irdische zerstört und am Schluss bist du nur ein Kompost. Entschuldigung. Aber das ist, was, wie ich das Ding sehe. Alles zerfällt. Nach 20 Jahren wird wieder alles umgeschaut auf dem Friedhof. Das ist der Lauf der Dinge. Der Tod ist die Zerstörung von allem, was nicht Gottes ursprüngliche Schöpfung war, das, was Gott gegeben hat. Und Adam erntete nach dem Sündenfall den Tod. Und in jeder Sekunde sterben, wenn ich 21 sage, sterben mindestens zwei Menschen. 21, schon zwei Menschen sind irgendwo auf der Welt gestorben. Und das gibt im Jahr 70 bis 100 Millionen Menschen, die biologisch ihr Leben einbüßen. In 50 bis 60 Jahren hat sich die ganze Menschheit erneuert. Da ist die ganze Menschheit ausgestorben, so hat sich wieder erneuert. Wir haben heute 7 Milliarden Ebenbilder Gottes. Aus heutiger Sicht, nur nebenbei. Und das ist deprimiert. Und diese alle werden nach 60, 70 Jahren nicht mehr da sein. Schrecklich, wenn ich daran denke. Ja. Und die Religionen, Philosophien und was weiß ich, die suchen nach einer Lösung. Wie geht's weiter? Jesus hat den Todfeind überwunden. Diesen ewigen Tod, diese Verlorenheit. Dass wir, keine Hoffnung haben. Der Teufel hat uns getäuscht. Der hat nur unten gewartet, bis wir den Sprung nicht schaffen. Aber wir schaffen mit Gottes Hilfe den Sprung. Und er sagt, in dem Moment, wo wir hier biologisch ableben, bricht das Lügengebäude Satans zusammen. Die ganzen Philosophien, Theologien, die ganzen Lehren über Gott, die brechen alle zusammen. Und mit dem Ableben merken die Menschen, wo sie und wie sie betrogen und belogen wurden. Es wird alles gut werden. Nein, es kann noch besser werden, Lob und Dank. Nicht nur gut werden, Gott will, dass es noch viel, viel besser wird. Glaub an den Herrn Jesus Christus, dient dem Heiland. Und Gott wird einen Unterschied machen zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. Fang an, Gott zu dienen. So viel, was du verstehst, was in deiner Macht liegt. In Lukas Kapitel 16, Vers 23, Lukas 16, Vers 23, der reiche Mann, der irrt sich, lebt im Irrtümer, ja, auf furchtbare Weise erwachte dort im Jenseits. Und er sieht, Lazarus, guck mal, wie schön dem Lazarus geht, der ist in Abrahams Schoß und ich leide Pein hier und zwischen uns ist eine große Kluft. Und schick den Lazarus runter zu meinen Brüdern oder schick mir den Lazarus zuerst zu mir, dass er seinen Finger ins Wasser tauche und meine Lippen benässe. Und dann, das hat nicht geklappt. Und dann schick Lazarus runter zu meinen Brüdern, dass meine Brüder warten, dass sie nicht hinkommen, da wo ich bin. Und dann sagt Jesus ganz einfach, sie haben Moses und die Propheten, lass sie dieselben hören. Komm, wenn sie auf die nicht hören, brauchen wir auch keinen Lazarus runterschicken darunter. Dieser Durchbruch der Erlösung des Heils geschah vor 2000 Jahren außerhalb von Jerusalem, nicht in diesen geheiligten Gemäuern, außerhalb von Jerusalem, da wo der ewige Sohn Gottes dem Tod die Macht genommen hat. Hebräer Kapitel 2, Vers 14. Die Kinder aber sind wir, Menschen aus Fleisch und Blut. Christus ist nun Mensch geworden für uns, wie wir auch Menschen sind, um durch seinen Tod dem Teufel die Herrschaft, die Macht zu entreißen, die Herrschaft des Todes, die Macht zu entreißen. So hat er alle befreit, die aus Furcht vor dem Tod ihr ganzes Leben hindurch Gefangene des Teufels waren. Halleluja. Jesus hat uns erlöst. Ich preise Gott, Halleluja, ich rühme. In 2. Timotheus 1, Vers 10, da heißt es jetzt, das ist jetzt Wirklichkeit geworden, denn unser Retter Jesus Christus ist gekommen. Das ist die rettende Botschaft. Er hat dem Tod die Macht genommen. Halleluja. Kannst du Amen sagen? Preis dem Herrn, er hat dem Tod die Macht genommen und das Leben unvergänglich und ewig ans Licht gebracht. Jetzt nimmst du es an. Halleluja. Die Sonne geht auf. Halleluja. Die Sterne leuchten schon. Wir haben schon sehen die Verheißungen Gottes. Der ewige Gott schuf in seinem Sohn Jesus Christus eine einmalige Möglichkeit, vom Tod zum Leben hinüberzuwechseln. Nur ein Schritt. Nur ein Schritt. Johannes Kapitel 5, Vers 24. Ich sage euch die Wahrheit. Wer meine Botschaft hört und an dem glaubt, der mich gesandt hat. Also nicht nur an Jesus, sondern der an mich glaubt, der mich gesandt hat, an Gott Vater, und durch mich wirkt oder für mich arbeitet, den Heiligen Geist, wer an mich glaubt, der wird ewig leben. Ihn wird das Unheil Gottes nicht treffen, das Urteil Gottes und das Gericht Gottes nicht treffen, denn er hat die Grenze des Todes überwunden und zum Leben gebracht und durchschritten. Jesus hat den biologischen Tod als erstes durchschritten. Er hat dem Tod die Macht genommen, die Grenze durchbrochen und jetzt kann er uns das schenken. Gestern habe ich die Botschaft gehabt, Gott überträgt alles auf uns, was Jesus erkämpft und errungen hat. Jetzt haben wir einen unvergänglichen, unverweslichen, geistlichen Körper. Wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Jesus auferstand aus dem Tod und er spazierte durch zu den Jüngern in ihrer Gemeinde, in ihrer Versammlung, als wenn es nichts gewesen wäre. Thomas, guck mal hier, das sind meine Wunden. Guck mal, du wolltest ja deinen Finger in meine Wunden legen. Jetzt kannst du es. Ja, Jesus wandelte unter den Jüngern, ja, als wenn es nichts gewesen wäre. Ich denke nur auch, als er mit den Emmaus-Brüdern da spazieren geht. Worüber redet ihr denn, ha? Worüber spricht er? Was ist, wo habt ihr die Themen hier? Was erzählt ihr da? Und sie fragten, bist du der Einzige hier in Israel, der nicht weiß, was in diesen Tagen passiert ist? Und er war der Betroffene. Er war der, den man gekreuzigt hat. Ja, bist du der Einzige, der nicht weiß? Was, Jesus lebte so, als wenn es nichts passiert wäre. Und das ist Erlösung. Du lebst, wenn du diese Welt verlässt, als wenn es nichts passiert wäre, als wenn du gar nicht auf dieser Welt gewesen wärst. Alles vorbei. Nur das, was du hier erreicht hast durch die Gnade Gottes, das wird gezählt noch. Wer sich jetzt mit Jesus verbindet, der lebt jetzt schon auf ein neues Leben, neue Art. Jesus ansteckend, so wie Radioaktivität ansteckend ist, so und so weiter. Wenn du einmal Jesus berührt hast, bist du radioaktiv. Halleluja. Du strahlst. Du bist angesteckt. Guck mal, die blutflüssige Frau hat nur den Saum seines Kleides berührt, Markus Kapitel 5, Vers 27. Und sie wurde gesund im selben Augenblick. Und was sagt Jesus? Guck mal, sagt Petrus, die drängeln sie alle, die wollen dich alle berühren. Nein, sagt der Herr Jesus, irgendjemand hat mich besonders berührt. Und Wer hat mich berührt? Wer ist diese Person? Von ihm geht Gesundheit aus, von ihm geht Leben aus, von ihm geht Friede aus, von ihm geht Lebensfreude aus, von Jesus geht alles aus, das ewige Leben. Berühre nur Jesus. Das ist so einfach. Herr, ich möchte nur den Saum deines Kleides berühren. Ich will dich nicht ganz am Hals packen. Nein, ich will dich nur den Saum deines Kleides berühren. Und er steckt dich mit Göttlichkeit an. Jesus fühlt, ja, nicht, jemand hat hier mich besonders angerührt, mit Glauben, in Hoffnung und so weiter. Und diese Frau wurde gesund. Und sie hat sich geschämt. Sie hat sich geniert, denn es war verboten. Sie wäre ja eigentlich ein Todeskandidat nach den rabbinischen Gesetzen, weil sie sich an einen Mann vergriffen hat, öffentlich. Es ist verboten bei den Juden, dass ein Jude mit einer Frau sich abgibt in der Öffentlichkeit. Der Gesunde hat die Kranke angesteckt mit Gesundheit. Halleluja. Typisch Jesus. Ja, er ist ansteckend und stellt alles auf den Kopf, wenn er kommt. Der Heilige Geist verklärt Jesus und so weiter. Und er selbst sagt, euer Herz erschrecke nicht. Ich gehe voraus, euch eine Stätte zu bereiten. Was Jesus jetzt macht, ist, er arbeitet an unserer Stätte dort im Himmel, da baut dir dein Palast. Und der Heilige Geist hier unten auf dieser Erde bereitet dich zu, als ein würdiger Bewohner der himmlischen Wohnung. Der arbeitet an dir, an mir. Jesus erscheint seine Jünger als Lebendige. Sie können es nicht fassen. 40 Tage lang, praktisch ein Leben lang. 40 ist eine Zahl für das Leben eines Menschen. Er erscheint 40 Tage. Alles, was du im Johannesevangelium liest, ist alles nach der Auferstehung Jesu offenbart worden. Und er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Halleluja, ich lebe. Jesus hat seinen Jüngern alles Mögliche versprochen und so weiter. Und ganz besonders das ewige Leben. Und vieles hat von dem, was die Jünger erhofft haben, hier auf dieser Erde nicht bekommen. Befreie uns von dem Joch der Römer. Das haben sie nicht erlebt. Hat die Sklaverei nicht abgeschafft. Er hat viele Kranke geheilt, aber er hat die Krankheit nicht abgeschafft. Er hat viele Tote auferweckt, aber er hat nicht den Tod abgeschafft hier auf dieser Erde. Das hätte er auch machen können. Er hat uns das ewige Leben versprochen. Etwas viel, viel Besseres, Edleres. Lass die Toten ihre Toten begraben. Jesus hat uns das ewige Leben versprochen in ganz anderer Gestalt. Mein Erlöser lebt. Oh, ich mag dieses Wort vom Hiob. Ich liebe es. Mein Erlöser lebt. Es geht um Heilsgewissheit. Weißt du hundertprozentig, mein Erlöser lebt? Engel sagt dann am Ostermorgen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Guck mal, das Grab ist leer. Der ist auferstanden. Und er wird euch vorausgehen nach Galiläa. Weißt du, Galiläa ist ein furchtbarer Ort, furchtbare Landschaft. Von dort kamen alle Bekannten damals zur Zeit Jesu, die damaligen Aufstände, Rebellen. Dort spielt sich alles verrückt ab. Dort gab es den Schweinebauer, dort sind die Dämonen zu Hause gewesen. Und Jesus geht voraus nach Galiläa und dort trifft er am See Tiberias und da kommen sie hin, da ist alles bereit. Fische gebraten und Brot, Toast geröstet, verstehst du? Fantastisch. Alles fertig. Jesus ist nicht mehr bei den Toten. Jesus ist nicht mehr bei den Toten. Er hat zum Beispiel auch durch Johannes auf der Insel Patmos offenbart. Guck mal, der Herr lebt. Er ist das Lamm, das würdig ist, die Siegel zu öffnen. Er ist das Lamm. Und die Hütte Gottes bei den Menschen. Stell dir mal vor, was da passiert. Gläubige wissen, Jesus lebt, Jesus ist Herr. Und die Apostel kamen mit großer Kraft, Überzeugung, Zeugnis, dass Jesus auferstanden ist, er ist König, und sie redeten mit voller Absicht. Sie sind lieber in den Tod gegangen, anstatt dass sie die Botschaft aufgeben würden. Jesus lebt, wir sind ihm begegnet, er ist uns erschienen, und mir, sagt der Apostel Paulus nachher noch, nach vielen Jahren, nach fast 30 Jahren, und mir ist er erschienen als eine unzeitige Geburt. Die waren alle angesteckt vom Leben. Sterben müssen wir alle. Mach schon dein Testament. Was alles passieren muss nachher und so weiter. Du hast eine Hoffnung, wenn wir diese Welt verlassen, wir haben eine Stätte, eine Wohnung bereitet in der Höhe und das hat Jesus uns schon vorbereitet, ihr Lieben. Wir sind von der Hoffnung angesteckt, weil Jesus lebt. Jesus trägt uns durch die Ewigkeiten hindurch. Der Glaube an Jesus ist dieser Lebenselixier. Das trinke ich und dann lebe ich plötzlich, verstehst du? Habe ich besondere Kraft und Stärke. Das ist dieser Lebenstrank, dieser Heilstrank, dieser Zaubertrank, was auch immer sein mag, wie die Welt es auch sehen mag, dieser Wundertrank. Oh, ich glaube. Und dann kann die Welt einen nicht verstehen. Wie könnt ihr so verrückt sein, auf ein Weiterleben nach dem Tod zu glauben? Ja, wir sind so verrückt. Wir sind versetzt von hier nach dort. Vom irdischen Leben in das geistliche, himmlische Leben. Wir sind versetzt an himmlische Örter. Paulus sagt, wäre Christus nicht auferstanden, so wäre unser Leben, unser Predigt, unser Glaube, unsere Religion, alles umsonst. Wäre auch umsonst, dass ich hier heute Morgen predige. Aber er ist auferstanden. Lob und Dank. Und der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Lass die Toten ihre Toten begraben. Komm und folge mir nach. Wer nicht glauben will, der soll es bleiben lassen. Störe dich nicht daran. Lass die Leute dumm bleiben. Entschuldigung. Und ihnen wird die Ewigkeit versauert, vermasselt. Sie gehen ohne Hoffnung in der Ewigkeit, dann heulen sie, dann schreien sie. So wie dieser Nietzsche, da klammern sich am Fußstuhl. Bitte Stuhl, rette mich. Verstehst du, weil sie keine Hoffnung haben? Jeder ist seines Glückes Schmied, ihr Lieben. Wie man sie bettet, so bleibt man liegen. Du kannst niemanden zu seinem Glück zwingen. Ich kann niemanden zwingen. Ich kann es nur bezeugen. Überzeugen muss der Heilige Geist und der Mensch sich selber überzeugen lassen. Sorge du für dein eigenes Heil. Du kannst für andere nichts tun. Ich will diese Wahrheit dir etwas sagen, weil so viele Menschen denken, ich muss meinen Mann, ich muss meine Frau, ich muss meine Kinder in den Himmel bringen. Ich habe ein paar Mal solche Anrufe bekommen, ich schicke ihnen eine Kiste Wein, dass sie meinem Sohn das überreichen hier in Berlin und dass sie erzählen und etwas von Jesus sagen. Nein, die Mutter muss selber ihrem Sohn erzählen von Jesus oder sowas bleiben lassen. Ich werde doch nicht hingehen und die Weinflaschen dorthin bringen und ihm was von Jesus erzählen. Schon ein paar Mal passiert sogar, dass mir jemand was geschickt hat. Ich habe gedacht, das mache ich nicht. Ich mache nicht Dienstboten für irgendjemand. Jeder muss selber den Weg zu Gott suchen und finden. Sorge für dein Heil. Jesus hat die Juden auch nicht bekehren können. Er hat geweint. Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich euch versammeln? Und ihr habt es nicht gewollt. Gott gab jedem Menschen einen freien Willen. Er wäre nicht Gott, wenn er den Menschen nicht den freien Willen geben würde. Jeder Mensch muss sich selbst entscheiden, ob er will zu Gott kommen oder nicht. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 12. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes hat, nicht hat, der hat das Leben nicht. Das ist so einfach. 1 und 1 ist 2. Nur Jesus hat den Tod entmachtet. Nur mit Jesus werden wir fertig mit den ganzen Ängsten auf der Ewigkeit zu. Verlass dich auf Gott. An Jesus scheiden sich die Geister. Vergiss das ganze Israel, das ganze Gesetz, die ganzen Philosophien, vergiss die ganzen Religionen. Die Juden, die nicht glaubten, die können, kamen nicht ins gelobte Land. Bitte, ich will noch eine große Wahrheit sagen. Versucht die Leute nicht bekehren, die nicht wollen. Die Juden, die nicht ins gelobte Land wollten, das können nicht, da gibt's Riesen, da gibt's Probleme. Ach, was weiß ich, das Land ist wunderbar, aber das können wir nicht rein. Und keiner von diesen, die ausgezogen sind aus Ägypten, kamen in das gelobte Land. Die sind alle in der Wüste verreckt. Entschuldigung, die sind in der Wüste geblieben. Nur 2 von 2 Millionen kamen in das gelobte Land, die geglaubt haben, die Gott vertraut haben. Alle Menschen haben ewiges Leben. Alle sind aus Ägypten rausgezogen, damals von diesen Israeliten. Alle müssen wir die Welt verlassen, aber nicht alle erreichen das gelobte Land. Nicht alle, nur ganz wenige, eine Handvoll. Sie bleiben in der ewigen Wüste, weil sie nicht glaubten. Lass die Toten ihre Toten begraben. Lass sie nicht aufhalten von diesen Ungläubigen. Die werden versuchen, alles dran zu setzen, dass du nicht in Gottesdienst gehst, dass du nicht das gelobte Land erreichst. Die Israeliten damals, die hatten das Gesetz, die 10 Gebote. Sie haben so viele Wunder Gottes erlebt. Du musst dir das anschauen. Sie sind so gesegnet worden. Jeden Tag frisches Manna, Wasser und so weiter. Ab und zu mal ein paar Vögel eingefangen, Wachteln und so weiter. Sie hören die Stimme Gottes. Und sie haben die Früchte sogar des gelobten Landes genossen und gegessen. Doch das alles hat nichts geholfen. Das alles nichts genützt. Sie mussten durch den Jordan gehen. Jordan ist ein Fluss des Todes, so wird in der Mythologie, in der Bibel dargestellt. Sie blieben in der Wüste, fernab vom gelobten Land. Traurig. Sie haben das Ziel nicht erreicht. Aber alle sind ausgezogen. Alle Menschen gehen den gleichen Weg. Sie bleiben in der Wüste, in der Gottesferne. Sie haben das Ziel ihrer Reise nicht erreicht, ausgesucht, so viel Strapazen auf sich genommen und doch das Land nicht erreicht. Jede Form von Religion ist nur für mich Gehirnakrobatik, frommes Turnen, ein frommer Selbstbetrug. Wir schaffen das. Nein, die schaffen es doch nicht. Ihnen fehlte Josua, ein Bild auf Jesus. Josua führt das Volk Gottes ins gelobte Land. Nur Josua, Jesus also, redet. Ja, die Bibel redet von Jesus, der uns in das Reich Gottes hineinführt. Und er ist der Führer. Wer den Sohn Gottes hat, noch einmal, das ist knallhart, der hat das ewige Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Bei Gott zählt nur, was Jesus getan hat, was Jesus ist. Was hat Jesus wirklich getan für dich? Nicht, was die Kirche für dich getan hat. Und die Gesellschaft oder der Pastor. Ja, für mich haben sie Geschwister gebetet. Das nützt alles nichts. Du musst selber deinen Mund aufmachen und beten. Alles andere ist Bluff. Zeitverschwendung sind tote Werke. Lass die Toten in den Toten begraben. Evangelium ist, es ist vollbracht. Halleluja. Es ist getan. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Halte dich an Jesus. Er ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Er ist der Sieger über alle Werke des Teufels, über die Geister der Unterdrückung. Ich habe einen anderen Herrn als den Pharao. Ich bin dem Pharao entflogen und ich bin durch die Wüste gewandert und ich bin jetzt vor dem Jordan und ich muss durch diesen Jordan mehr oder weniger durch. Jeder Einzelne muss hier durchgehen, diese Passage. Und die Herren dieser Welt, der Herr Pharao oder wie er auch immer heißen mag, der hat mir nichts mehr zu sagen. Ich bin ein Kind Gottes. Sie können über mein Leben nicht mehr bestimmen. Sie haben nicht mehr das letzte Wort. Ja, Sie haben nicht mehr das letzte Wort. Ich glaube an die Erlösung. Ich aktiviere täglich Jesus in mir. O Herr, du bist mein Heiland. Du lebst. Ich preise dich. Ich lobe dich. Ich rühme dich. Das ist Anbetung. Egal was mit mir passiert. Egal was mit dir passiert. Lobe deinen Gott. Wer das tut, der wird ewig leben. Der wird den Tod nicht sehen. Denn Jesus ist stärker als der Tod. Und ja, wer sich von ihm führen lässt, der wird in das gelobte Land kommen. So wie bei der Josua, Israel hat er ins gelobte Land gebracht. Alle anderen sind in der Wüste geblieben und die haben ihre Runden dort gedreht, bis der Letzte dort begraben wurde. Und das ist Gottes Ferne. Im Himmel wird es zwei Gruppen von Menschen geben, die am Thron Gottes sind, die Kronen auf ihren Häupter tragen, die neben Jesus sitzen und Gott dienen. Und dann die andere Gruppe, die wird es auch sein. Und da wird so viel sein. Johannes weint in der Offenbarung und sagt, lieber Gott, wo kommen diese vielen her? Und dann liest man, sie kommen aus der großen Trübsal und so weiter, sind als Märtyrer gestorben, wie auch immer. Und sie winken mit den Palmen in der Hand, sie haben keine Krone. Und sie wird die Sonne nicht treffen, keine Hitze und keine Nacht. Und das, kein Tod wird über sie sein, aber sie werden in der Gottesferne sein, in der Wüste, mit den Palmen ein bisschen wedeln, frische Luft machen. Deshalb, ich möchte nicht zu dieser Gruppe gehören. Ich möchte zu der ersten Gruppe gehören. Zu der Gruppe, die ja zu Rechten der Majestät Gottes sind. Und da heißt es in Offenbarung Kapitel 22, Vers 15, selig, glückselig werden alle sein, die ihre Kleider gewaschen haben. Sie haben Zugang zum Baum des Lebens. Sie haben Anrecht am Baum des Lebens. Und sie gehen ein zu Toren, hinein in die Stadt Gottes. Und draußen, jetzt pass auf, was ich sage, sei nicht erschreckt. Erschrecken. Draußen werden die Hunde sein, die Zauberer, die Hurer und die Mörder und die Götzendiener und die Lügner und so weiter. Natürlich kriegen sie ihren Knochen ab. Versteht, aber draußen werden die Hunde sein. Und das ist der Fakt, eine knallharte Wahrheit. Lass die Toten ihre Toten begraben. Tu aber, komm und folge mir nach. Und die Wahrheit ist, alle Menschen haben die gleiche Chance. Alle können neben Jesus sitzen, aber viele werden bei den Hunden draußen sein. Wir leben im Schatten des Todes. Wenn wir älter werden, wir gehen dem Tod entgegen, der Tod kommt uns sogar entgegen. Glaube an Jesus, vertraue ihm und dann kann uns der Teufel nicht bluffen. Er kann uns nicht täuschen. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Profitiere von Jesus, nicht von mir, sondern von Jesus. Lass dich nicht mit dem Tod ängstigen. Im Psalm 116, Vers 15 sagt ein Beter, der Herr bewahre alle, die ihn lieben, denn in seinen Augen ist ihr Leben wertvoll. Der Herr bewahre alle, die ihn lieben. Denn, ja, ihr Glaube, ihr Seele, ihr alles ist wertvoll. Unser Glaube an den allmächtigen Gott beruhigt uns, gibt uns Heilsgewissheit, inneren Frieden, ein göttliches Lebensgefühl. Ich lebe, weil Jesus lebt. Preis dem Herrn. Der Tod ist entmachtet. ja, das Leben hat mich übernommen und ich bin sicher, ich werde eines Tages, sobald ich über die Schwelle trete, bin ich nicht mehr anders, nicht mehr der gleiche. Ich bin wie verzaubert, wie umgewandelt. So wie eine Raupe, die sich entpuppt. Du siehst, da hängt so eine Raupe und sie entpuppt und wird plötzlich ein Schmetterling, lebt in einer neuen Dimension. Aber es ist immer das Gleiche, was diese Raupe mal gewesen ist, Kohlfresser. Und es lebt es in einer neuen Dimension. Seit Ostern muss niemand mehr verzweifeln. Seit Ostern haben wir Glaubende ein anderes Leben, eine andere Identität. So wie der Henoch, er wandelte mit Gott und wurde nicht mehr gefunden. Halleluja. Gibt es noch Schöneres? Mich findet man nachher nicht mehr. Ja, aber Gott weiß, wo wir sind. Ja, und ist egal, die Gläubigen wird nicht die Erde zudecken, sondern der Herr wird sie in ihre Hand nehmen. Lass die Toten ihre Toten begraben. Kümmere dich nicht über die, die zurückbleiben, die nicht wollen. Mach so wie Josua. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Konsequent, ich und mein Haus, was ihr macht, ist mir vollkommen wurscht. Ist vollkommen wurscht. Geh du voran und du wirst andere anstecken, wenn du entschieden bist. Aber die meisten Christen sind nicht entschieden. Wäre entschieden. Halleluja. Lieber Jesus, ich danke dir. Du stehst am anderen Ufer und erwartest uns schon. Wir wollen rudern und unser Bestes geben, was wir können, um das Ziel zu erreichen, dich zu erreichen, bevor die großen Stürme über die Erde kommen. Wir wollen bei dir sein für Zeit und Ewigkeit, lieber Heiland. Wir wollen dir dienen. Bitte hilf uns und schenk uns Gnade, dass wir nicht nur erlöst werden aus Gnaden, sondern dass wir das weitergeben, was du uns gegeben hast. Danke, Herr Jesus, dass dein Heiliger Geist uns weiterhelfen wird. Vater, ich preise dich. Amen. Preis Gott.